Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Hi, Buddies. Diese Folge ist mal wieder eine sehr besondere. Nicht nur, weil ich schon eine ganz wundervolle Gästin neben mir sitzen habe, sondern weil wir auch gerade schon zusammen in der Millantor Gallery auf dem Festival waren. Und zwar im Red Tent der Goal Girls. Ein Zelt, in dem sich alles um Zyklusbewusstsein dreht. Und jetzt sitzen wir hier und werden unser Gespräch nochmal vertiefen. Es geht um Zyklus, um Körpergefühl, vor allem aber auch, was das Ganze im Schauspiel mit sich bringt, denn neben mir sitzt Sophie Eifertinger. Ich kenne sie aus der Netflix-Serie Kids. Und oh mein Gott, ich habe diese Serie weggebinged wie sonst was. Deswegen verzeih Sophie, falls ich dich zwischendurch einmal irgendwie Lissy nenne, dann denke ich vielleicht gerade an deine Rolle. So. Aber genau, um jetzt von Lissy wieder zurück zu Sophie zu gehen. Sophie ist Schauspielerin, Botschafterin der Green Actors Lounge und Impulsgeberin für Wärme und Wandel am Set. Die 29-Jährige steht für eine neue Generation von SchauspielerInnen, die nicht nur vor der Kamera mega abliefert, sondern sich auch hinter den Kulissen einbringt. Nämlich mit einer warmen, einladenden Haltung am Set, Offenheit und dem Bestreben, in den Dialog zu kommen und einen klaren Wunsch, Räume zu schaffen, in denen wir uns wirklich entfalten können. Wir sprechen heute über Körperbild, Zyklus und Schönheitsideale am Filmset und welche Erfahrungen Sophie als Schauspielerin gemacht hat. Zuvor starten wir, ihr kennt es, rein mit meinen Buddy Notes. Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Buddy Notes. Ich bin ein Rom-Com-90s-Girl. Als Teenie liebe ich Filme wie Girls United, Mean Girls, Wie werde ich ihn los in 10 Tagen, Natürlich blond, Honey, Clueless, Cinderella Story, Center Stage. Die Hauptcharaktere sind Frauen. Schlanke, blonde Frauen. Frauen, die niemals über 30 sind oder einfach gesagt normschöne Frauen. Wenn eine mal aus der Reihe fällt, ist sie selten der Main Act. Ist sie etwas dicker, ist sie die witzige dicke Freundin, die Pech in der Liebe und ihre Finger ständig in der Pralinschachtel hat? Oder die, der ein Makeover verpasst wird, damit sie, wenn sie dann mal den richtigen Look hat, doch noch zu den beliebten Highschool-Klicken gehört? Ist sie brünett, ist sie seltener die sexy Bombshell, das ist ja schon die Blondine, sondern eher die kluge, komplexere, oft auch kompliziertere Freundin. Ein Look wird also mit ganz klaren Eigenschaften besetzt. Immer wieder basierend auf vorgefertigten Klischees und so selbstverständlich, dass es kaum Raum gibt, sich irgendwann mal von diesen Stereotypen zu lösen. Und auch so selbstverständlich, dass ich als Teenie gar nicht checke, was hier gerade passiert und wie ich diese Ideale und Zuschreibung in mich aufsauge. Ich habe diese Filme geliebt. Ich liebe sie noch heute, aber heute weiß ich auch, was ich damals als fun and cute and cool gehalten habe, war auch eine ganze Sammlung unausgesprochener Regeln. Regeln darüber, welcher Körper es verdient, gesehen zu werden und welcher nicht. Ich glaube nicht, dass Cher, Andy, Torrance, Regina George, dass wir sie canceln sollten. Ihre Looks, ihre Art, ihre Dialoge. Aber ich finde, wir sollten neue Geschichten schreiben. Weniger festgefahren, mit weniger Male Gaze, weniger Stereotyp. Vielleicht beginnt echte Repräsentation nicht mit einem neuen Look, sondern mit einem neuen Blick. Denn ich bin immer noch ein Rom-Com-Girl. Nur, dass ich heute weiß, jeder von uns ist eine Hauptfigur, egal wie unser Körper aussieht. Und damit öffne ich das Gespräch mit Sophie. Hi Sophie!
Ich drehe mich im Kreis, rot in der Mitte und Stärke steigt in mir auf.
Das ist dein Körpergefühl heute?
Das ist tatsächlich, ja, mein Körpergefühl. Erstmal hallo.
Hi!
Ich bin eine Sie-Ihr-Person und ich denke, dass deine Notes so ein besonderes Merkmal von dir sind, auch als Person, die ich schon über die Podcasts kenne, weil meine Notes meistens eher aus bürokratischen Dingen bestehen. Drehtermine, die ich per E-Mail bekommen habe, das nächste Casting, Fototermine, Sperrtermine, das daraus besteht oft das, was in meinen digitalen Notes steht. Und ich finde es so schön, dass du selbst diesen Raum anders nutzt für wirklich das, was dir auf dem Herzen liegt. Und deswegen an der Stelle schon mal ein großes Dankeschön für die Inspiration, die Notes auch vielleicht mal ein bisschen anders zu nutzen.
Ja, aber woher kam gerade deine Note, dein Einstieg? War das ein Zitat? Hast du das geschrieben?
Nee, das habe ich einfach gedacht, deswegen habe ich es gesagt.
Das kam gerade so spontan aus dir raus, weil das klang so schön. Ich dachte, großer Poet, ne, du bist die große Poetin daneben mir.
Interessanterweise schreibe ich oft während Dreharbeiten Lyrics.
Krass. Mhm. Schön. Mhm. Wir biegen gerade zurück ab zu meiner ersten Frage, die ich sonst auch immer stelle im Podcast. Und zwar, welchen Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Also, ich glaube, man kann es zweiteilen. Was schätzen andere an mir und was schätze ich an mir? Andere schätzen meine Augen. Das ist das häufigste Kompliment, was ich bekomme, weil ich einfach blaue Augen habe mit einer starken schwarzen Iris und die nach drinnen so grün werden. Vor allem, wenn es hell ist, ist das sehr sichtbar. Und ich glaube auch, dass das meinem Spiel sehr hilft und auch Menschen, die mir zusehen beim Spielen oder die damit halt meine Figuren sehen, sind die Augen. Und das, was ich sehe und sie dann durch meine Augen mitbekommen. Und bei mir selbst sind es meine Knie, weil die stehen für mich für Flexibilität, für ein Scharnier. Die stehen mir auch manchmal im Weg, wenn ich tanzen möchte, wenn ich Bodenarbeit mache. Aber sie zeigen eben auch, wenn sie gebeugt sind, dann sitze ich, dann habe ich gerade Pause. Wenn ich stehe, dann weiß ich, ich liefere jetzt gerade ab.
Total schön. Also das ist so ein Signal an deinen ganzen Körper, von den Knien ausgehend, in welchem Modus du dich gerade befindest.
Ja, wie ein Knopf.
Okay. Und was machst du und deinen Körper, wenn du jetzt ein Date planen würdest, damit ihr euch so richtig wohlfühlt? Was würdest du dann unternehmen?
Ich würde Techno tanzen gehen.
Geil.
Ich würde einfach alleine Techno tanzen gehen, zum Beispiel im Kater Blau in Berlin oder hier in Hamburg. Weiß ich nicht, ob ich mich auf die Reeperbahn trauen würde.
Nee, da findest du auch keinen Techno, oder? Da hole ich dich lieber in andere Clubs, okay?
Also auf der Millantor Gallery kann man ziemlich gut auch abshaken. Das ist auch schon passiert. Und das sind dann eigentlich mein Körper, der Beat und die Lichter. Und das reicht dann auch als Date.
Das klingt gut. Wenn du irgendwann mal nicht nur alleine bist, ich bin dabei. Aber ich habe vorhin schon erzählt, ich kenne dich vor allem erstmal aus deiner Rolle. Du hast viele verschiedene Rollen, das muss ich natürlich auch nochmal sagen. Aber da habe ich dich einfach zum ersten Mal gesehen und habe mich danach irgendwie gefragt. Es gibt ja auch das Wort, man verkörpert eine Rolle. Und da ist auch das Wort Körper drinne. Das heißt, du leihst ja eigentlich einer Rolle deinen Körper. Fühlt sich das so für dich an, wie ich es gerade gesagt habe, ich gebe meinen Körper weg für eine Rolle oder holst du die Rolle eher in dich rein, weißt du?
Ich finde das Laien total ein gutes Wort dafür, weil ich ein bisschen wie eine Bibliothek bin. Also jeder Charakter, den ich entwickle, dadurch, dass er im Drehbuch schon auf eine Weise steht, ist wie ein eigenes Buch, was ich dann rausnehme und eben verleihe. Also ich habe mich da in der Form autonom gemacht, dass ich auch mir Figuren ausdenke, die gar nicht im Fernsehen oder in den Streamern zu sehen sind oder gar nicht in Hörbüchern vorkommen, sondern die ich einfach nur für mich schreibe, damit ich trainiert bleibe, damit ich warm bleibe. Und was meinen Körper angeht, ist es ja manchmal interessanterweise so, dass wenn man was weitergibt, dass man dann erst die Wertschätzung dafür eigentlich erfährt. Also gib's nicht weg, gib's weiter. Und deswegen glaube ich, dass ich durch das Schauspielen viel bessere Beziehung zu meinem Körper, also meiner Körperin, sage ich eigentlich, weiblich für mich, habe, als wenn ich das nicht machen würde. Als wenn ich nicht immer wieder meinem Körper einen Stunt geben würde oder meinem Körper eine Intimacy-Szene geben würde oder meinem Körper dann im anderen Teil des Berufs auf einen roten Teppich schicke. Oder mich filmen lasse oder meine Stimme aufnehmen lasse und dann verbreiten lasse, sondern eigentlich komme ich super gut dadurch wieder bei mir an. Plus die Superkräfte, die ich durch die Figuren habe. Die Profi-Gitarristinnen, die Profi-Tänzerin, die ich spielen darf, Profi-Boxerin. Das ist natürlich für mich immer erstmal so ein Ding von, okay, Körper, du musst jetzt mir gehorchen. Auch, also ich brauche starke Selbstdisziplin. Der Drehtag ist in 7 Tagen oder in 14 Tagen oder auch mal in 7 Monaten. Und bis dahin muss das und das erreicht sein. Also wenn du meinen Körper fragen würdest, dann würde der, glaube ich, sagen, Sophie, sei mal ein bisschen demokratischer mit mir.
Ja, meinst du, dass er dir manchmal ein bisschen böse ist und sagt, oh, gerade müde und dann musst du trotzdem performen?
Würde ich sagen, ja.
Okay. Aber guckst du dir, erste Frage, guckst du dir im Nachhinein nochmal, wenn du eine Serie abgedreht hast, guckst du dich selber auch nochmal an?
Ja.
Ja? Und was macht das dann mit dir und deinem Blick auf deinen Körper? Jetzt hast du gerade ja voll schön von innen heraus erzählt. Also wie du diese Charaktere, diese Superpower in dich aufnimmst, entwickeln lässt. Manchmal vielleicht eine Diskrepanz da ist, dass der Körper sagt, please, be a bit more soft. Ändert dann nochmal der Blick was, wenn du von außen auf die Sophie oder nicht die Sophie, sondern die Lissy, die Rolle guckst? Ändert das was für dich nochmal?
Absolut. Wenn ich mich selbst im Spiegel ansehe, sehe ich ja eine ganz andere Sophie, als wenn ich dann allein schon mich geschminkt habe oder mein Gesichtsyoga gemacht habe oder Musik gehört habe oder wenn ich meinen Zyklus, je nachdem in welcher Zyklusphase ich gerade bin, ich stehe morgens auf und weiß, ah, es kommt wieder, weil ich anders aussehe. Und dann kommt ja noch die Fotos, die auf Events von mir gemacht werden, oder die Fotos, die für Kampagnen von mir gemacht werden oder Videos. Und dann kommt eigentlich erst das von dem Dreh. Dazwischen ist noch das, wie ich im Casting aussehe. Und wenn ich jetzt aber beim Drehergebnis bleibe, dann habe ich, wenn ich das sehe, gar nicht unbedingt das Gefühl, dass das ich bin.
Ja.
Weil das ja eine Kunstfigur ist. Also wenn ich Schauspiel, so wie ich es mache, ist es ein Handwerk. Und ich erstelle ein Kunstwerk mit der Hilfe von vielen anderen, die zu diesem Kunstwerk beitragen. Das heißt, ich sehe das und ich weiß zwar, dass die Grundlage davon so meine Biomasse ist, aber ich sehe es nicht als Sophie.
Oh, ich finde das mit dem Bild gerade sehr, sehr schön, die Beschreibung. Und du hast gerade das Wort Casting schon einmal kurz verwendet. Ich selber bin keine Schauspielerin. Ich glaube, auch viele, die uns gerade zuhören, sind es auch nicht. Deswegen, wie läuft so ein Casting ab? Beziehungsweise, ich habe mal gehört, es wird schon so ein bisschen auf die Typen geguckt. In deiner Rolle, ich komme immer wieder zurück zu Kids. Leute, ihr hört schon, ihr müsst euch diese Serie angucken. Ich habe es wirklich sehr geliebt. Da warst du ja auch sehr kalkulierend. Ich muss auch sagen, wenn ich dich jetzt angucke, du bist ja so eine warme, wundervolle Person. Aber manchmal blitzt dann noch die Rolle durch und in der bist du ja wirklich da. Ich hatte nicht Angst vor dir in der Rolle, aber ich dachte so, boah, ich will mich mit der nicht anlegen. Ich möchte mich sowieso auch nicht mit dir anlegen. Aber wirst du auch eher so gecastet auf dieses Kalküle oder wie läuft so ein Casting ab?
Also ich glaube, dass auch Amateurschauspielerinnen schon Schauspielerinnen sind, weil du jetzt sagst, dass viele Hörerinnen wahrscheinlich nicht Schauspielerinnen sind. Ich glaube, dass viele Hörerinnen nicht professionelle Filmschauspielerinnen sind, wie jetzt ich oder auch wir anderen BotschafterInnen von der Green Actors Lounge. Aber alleine schon finde ich Content Creators und Kreatorinnen auch andere Berufsbereich, alleine schon, wenn ich in der Gastro arbeite oder wenn ich im Büro bin, kreiere ich ja auch einen Charakter, indem ich mich auf eine Weise anziehe, die zur Firma passt oder alles. Also jeder Arbeitsplatz erfordert Performance und Spiel und einen Umgang mit den eigenen Gefühlen, der eigentlich dem Schauspiel sehr nahe kommt. Wenn ich jetzt sagen würde, was mein Typecast ist, dann denke ich, dass es Aktivistin ist. Also je nachdem, wie diese Figuren dann ihren Aktivismus betreiben. Aber es geht auf jeden Fall bei mir immer um Menschen in krassen Umbruchssituationen, in Krisen, die sich irgendwas auch zu Schulden lassen haben, kommen. Schulden kommen lassen haben. Und die daraus nicht nur ein Problem für sich selbst sehen, sondern ein gesellschaftliches Problem. Sei es jetzt Venus in Helgoland 513, was auch viel in Hamburg gedreht wurde, Moin Filmförderung, eines der größten Projekte in Europa in den letzten Jahren, die auf dem Festland lebt, während auf einer Insel eine Pandemie ausbricht und es ein Sozialpunktesystem gibt und sie gegen das ankämpft. Oder sei es jetzt Jessie Jaminski, die im Ostfriesen-Krimi im ZDF spielt und auch gegen die Hindernisse, die sie als Gen Z am Arbeitsplatz erlebt, kämpft. Sind sie charakterlich super ähnlich, die Figuren, auf die ich gecastet werde, aber sie haben immer so diesen Impact-Gedanken mit dem, was sie machen.
Aber den hast du ja auch als Privatperson. Vielleicht ist es dann also doch gar nicht nur das Äußere, sondern du strahlst das vielleicht auch wirklich von innen nach außen und kriegst dann deswegen auch oder ziehst deswegen die Rollen an. Vielleicht ist es auch das. Du bist Aktivistin im Herzen und verkörperst das dann nicht nur im Privatleben, sondern das Universum hört das, sieht das, fühlt das und sagt so, und hier ist die Rolle, damit du das noch weiter streuen kannst, auch über deinen Beruf, die auch deine Berufung dann in dem Moment ja wird, was sehr magisch ist. Wow, du nickst, ja?
Ja, es ist magisch und ich habe zugleich diesen Vorteil, dass ich auch oft, wenn ich Fotos oder Videos von mir sehe, einfach so lachen muss. Weil ich teilweise im Vergleich zu anderen SchauspielerInnen in, sagen wir mal, meiner Liga, also die an denselben Projekten beteiligt sind wie ich, von so der Reichweite und der Verantwortung her innerhalb des Projekts, die sehen oft auf Bildern einfach so gut aus. Und ich sehe echt oft einfach aus wie the girl next door. Also als würde ich gerade aus der Wohnung kommen und rausgehen, Und ich schaue halt dann so aus, wie ich halt bin. Und das hat auch was mit meiner Haut zu tun. Also, dass ich habe einfach eine ganz normale Haut. Also so im Sinne von, die ist nicht besonders klar und nicht besonders fahl oder so, aber halt lebendig. Und ich gehe damit auch so um, dass ich eben meine Priorität oft nicht da setze, dass ich gerade gut aussehe. Sondern ich schaue halt dann lieber einmal mehr, dass es den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, gut geht und führe dann lieber ein Gespräch mehr oder mache vielleicht eine Veränderung, wo ich denke, okay, die haben jetzt gerade nichts mehr zu trinken, ganz basic, oder die Person hat nicht was, wo sie ihre Jacke hinlegen kann. Das sind ja so einfache Sachen, die uns aber voll davon abhalten können, dass wir gut performen können und das, was wir vorbereitet haben, dann auch abliefern können. Plus eben dieses Ding, dass jeder Mensch eigene Hindernisse hat mit dem eigenen Körper und die können sichtbar oder nicht sichtbar sein. Also es kann sein, eine Person hat ein Problem mit den Füßen und wird schnell laufmüde, aber natürlich auch die unsichtbaren Themen. Also jemand hat Social Anxiety oder andere Ängste, eine Agoraphobie, also Angst vor öffentlichem Sprechen oder so, das kann man alles nicht sehen. Aber das finde ich dann meistens halt wichtiger, als wie ich jetzt selbst einfach gerade nur aussehe.
Ja, ich denke aber auch bei Aussehen, also das ist eine offene Frage. Erstmal mein Gedanke, dann kommt die Frage. Und zwar finde ich es total schön, wenn ich Frauen, Männer, Menschen sehe, du hast gesagt, the girl next door, mit denen ich mich auch identifizieren kann. Also ich brauche keinen Hochglanz, perfekten Menschen und fühle den dann umso mehr. Denkst du, dass dahin auch gerade ein bisschen die Richtung in der Filmbranche geht, dass eben nicht nur normschöne Mensch, du bist übrigens auch, also niemand sieht gerade so viel, während wir uns unterhalten, aber sie ist auch ein sehr schöner Mensch. Normschön ist mal so ein doofes Wort, aber eine wirklich sehr hübsche Frau, die gerade neben mir sitzt. Und ich frage mich aber, geht es vielleicht in die Richtung, dass wir sagen, wir gucken auch mehr nach Charakter, nach AktivistInnen, Menschen, die am Set mitdenken und dafür sorgen, dass einfach so ein Dreh auch viel geiler abläuft?
Die Zahlen sprechen dafür.
Ja?
16- bis 19-Jährige haben noch nie so viel gelesen wie jetzt wieder, also in den letzten 30 Jahren. Dove, die Beauty-Marke Dove, hat gerade eine Umfrage gemacht zu Schönheitsidealen, wo es vor allem auch um das Thema digitale Bearbeitung von Bildern geht. Also da sind wir dann bei Social Media. Was landet in meinem Channel? Was landet in dem Explore-Funktion? Was posten meine Freundinnen oder Freunde oder meine Kolleginnen, meine Role Models? Und Ich denke, dass mit dem Bewusstsein und dem darüber sprechen sich schon viel verändert. Weil das eine ist mein erster Impuls, mein erstes Gefühl, was ich habe, wenn ich ein Bild sehe und mich damit vergleiche. Aber das ist eben nicht alles, was zählt, sondern das nächste ist, nehme ich das vielleicht mit in ein Gespräch mit einer Freundin. Deswegen, ich finde das so cool, in dem Podcast jetzt hier mal zu sprechen, weil Schauspielerinnen, Kolleginnen sehe ich meistens beim Casting. Und was ist das für eine Situation? Da sind wir Konkurrentinnen. Ich gehe dahin, ich weiß, ich habe was vorbereitet, meine eigene Interpretation. Und ich weiß, dass ich ein Angebot gebe, was auf eine Nachfrage treffen soll und die neben mir sitzt, genauso. Das heißt, das reduziert schon so diesen freundschaftlichen Austausch, weswegen ich auch die Green Actors Lounge dann für mich gefunden habe, weil ich da SchauspielerInnen, aber auch männliche Allies habe, mit denen ich mich über die Herausforderungen, die ich habe, austauschen kann. Und das wünsche ich auch jedem Menschen, gerade wenn die Schulzeit und die erste Ausbildung vorbei ist und der Berufseinstieg passiert, verändert sich so vieles so schnell. Und man kann auch mal Menschen, mit denen man unglaublich nah war, eine Weile lang gar nicht mehr sehen und das Gefühl haben, die Beziehung ist vorbei. Also die Liebe oder die Gefühle sind erstmal vorbei, die Erinnerungen schwinden. Aber meine Erfahrung ist, dass es auch immer wieder zusammenkommt. Und für mich ist wirkliche Schönheit ist Liebe. Also wenn ich liebe, bin ich schön. Und einem kann das Aussehen und der eigene Körper im Weg stehen, dazu Liebe zu erfahren oder Liebe zu geben. Aber muss es nicht.
Hast du denn, wenn das bei Menschen gerade der Fall ist, dass der Körper irgendwie dazwischen steht zur Liebe, war das bei dir mal der Fall? Und wenn ja, was hast du gemacht? Oder gibt es einen Tipp für alle, wo du sagst, okay, wenn der Körper gerade noch dazwischen steht, hier vereinen wir uns, hier entsteht Liebe?
Für mich ist der Weg oft über den Intellekt, also über Forschen, zu Körperforschen, zu Popkulturforschen. Also die Filme, die du vorhin erwähnt hast, die kenne ich auch alle. Und für mich war, glaube ich, ein ganz prägender Film Plötzlich Prinzessin mit Anne Hathaway und dem Umstyling, dem Vorher-Nachher. Wir haben gesehen, ein Mädchen, das glücklich mit ihrer besten Freundin ist und sich um Jungs und Männer wenig dreht, bekommt ein Umstyling und wird vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan, was mit einem enormen sozialen Aufstieg in Zusammenhang steht und was ihr dann auch neues Interesse von Männern bringt und ihr gesamtes Leben wird glücklicher erst. Wobei, wo ich den Film wieder gut finde, ist, dass es trotzdem darum geht, dass die Liebe eigentlich die Person ist, die sie schon kannte, bevor sie diese Transformation hatte. Und nicht derjenige, der dann wegen ihres neuen Aussehens auf sie zukommt. Also da sind meistens total die guten Learnings drin. Das wäre meine Antwort. Also forscht, geht in die Forschung. Ich meine nicht akademische Forschung. Ich meine ein Mindset von erkunden, neugierig sein, entdecken.
Das heißt, den eigenen Körper erforschen. Was steckt in mir? Vielleicht auch die Superkräfte, die du vorhin angesprochen hast. Das ist ja auch krass, wenn du dann von Boxerin zur Ballerina dich verwandelst. Das finde ich total geil, einfach auch gerade für mich als Gedanken so zu überlegen, krass, was unser Körper alles kann, wirklich von der Boxerin über die Ballerina in all diese Rollen reinzugehen, was du ja eigentlich damit wirklich zeigst, dass das unser Körper kann. Total schön. Ich habe auch irgendwie, als ich vorhin die Filme vorlas und du jetzt auch gerade nochmal mit diesem Makeover gesprochen hast von, wie heißt sie denn,
Phenopolis Grinaldi.
Ah ja.
Und das Königreich heißt
Genova.
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 Ich bin vor kurzem an Genua vorbeigefahren. Ja. Ich musste kurz daran denken. Ich war so, nein.
Das ja, ist Monaco ist das Vorbild.
Genau, weil da war ich auf dem Weg dann. Okay,
ich war jetzt beim Filmfest von Monte Carlo und da wurde Helgoland 513 der Publikumspreis übergeben.
Geil. Mhm. Was, wenn du jetzt so einen Preis dann bekommst? Auf wen bist du dann richtig stolz? Auf die Rolle? Auf dich? Auf deinen Körper? Auf wo denkst du so, ah, das?
Also, ich würde gerne dann auf mich stolz sein und auf meinen Körper. Letzten Endes bin ich aber meistens stolz auf die das erstellt haben. also die diese unglaubliche Bürde auf sich genommen haben, einen Stoff, den sie interessant finden, zu einem tatsächlichen Drehbuch zu machen, was auch schon mal seine 200 Seiten haben kann, die dann den gesamten Castingprozess durchgegangen sind, die jede dieser Namen, die da schwarz auf weiß stehen, mit einem Menschen versehen haben, die diese Entscheidungen, die sie dann getroffen haben, akzeptiert haben und die dann auch noch den Mut und die Kraft hatten, das in Location und Ausstattung und Kostüm und in Maskenbild und in Ton und Bild und Kamera und dann auch noch Regie umzusetzen. Also da habe ich eigentlich eher mehr so sehr starke, Respektgefühle. Nicht unbedingt mir gegenüber. Ich freue mich dann, dass ich mich gut vorbereitet habe, dass ich gut den Text gelernt habe, dass ich im Moment der Figur zugehört habe und meinem Spielpartner, SpielpartnerInnen zugehört habe, dass ich gut umsetzen kann, was von mir gefordert ist. Aber so stolz auf mich allein.
Okay, aber vielleicht kommt das ja auch nochmal. Who knows? Ja, wer weiß.
Wenn ich dann in 80 Jahren für mein Lebenswerk ausgezeichnet werde, dann schauen wir nochmal.
Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass wir im Red Tent heute waren, auf dem Millantor Gallery Festival. Red Tent, Thema Zyklusbewusstsein. Unser Zyklus macht ja sehr viel auch mit unserem Körper, auch mit unseren Emotionen. Jetzt ist mal die Frage, wird darauf am Set geachtet? Wenn du jetzt ans Set kommst und in welcher Phase auch immer du dich gerade von deinem Zyklus befindest. Wir haben 4 Phasen, wir sind immer irgendwie unterschiedlich drauf. Wir, damit meine ich menstruierende Menschen.
Die Währungseinheit am Set ist immer Zeit. Mhm. Es ist alles eine Frage der Zeit. Und wir verschwenden viel Zeit mit unserem Aussehen. In der Vorbereitung, in der Nachbereitung. Richtige Ernährung. Richtiges Sportprogramm, richtige Kleidung, richtige Materialien und so weiter und so fort. Und mehr wird auch Zyklus und Gesundheit im Großen und Ganzen ein Thema. Es gibt da viel mehr Freiheitsräume inzwischen, sowohl über eigene Schicksalsschläge zu sprechen mit Kolleginnen, als auch eben über Körperthemen. Und trotzdem ist Film in erster Linie eine Community. Also ich habe Verbündete, mit denen ich mich verletzlich zeige. Aber je nachdem, wie wichtig das Projekt für mich und mein Karriereweg ist, bin ich auch mehr oder weniger bereit, das Risiko einzugehen, diesen Flaw, ne? Also dieses Problem mitzuteilen. Und doch gibt es eine starke Veränderung durch Arbeiten von Pro-Quote-Film, durch BFFS, die Schauspielgewerkschaft, durch die Filmunion von Verdi, dass ich mich immer mehr geschützt fühle, so eine Anfrage überhaupt zu machen. Könntet ihr bitte bei dieser Schwimmszene berücksichtigen, dass ich gerade menstruiere und die wann anders drehen? Das ist nicht immer möglich, weil es eine Budgetfrage ist. Ein Schwimmbad ist angefragt, vielleicht auch Stunt, Double sind alles ist angefragt. Und doch gibt es da Möglichkeiten. Und interessanterweise natürlich auch durch digitale Unterstützungsweisen, also durch KI, die auch mal helfen kann, den Drehplan schneller umzustellen, durch die Geschwindigkeit der Kommunikation insgesamt. Also das wird mehr und mehr auch verändert, aber entscheidend ist immer, wer das Geld gibt. Und dadurch, dass mehr und mehr weibliche Produzentinnen diese Entscheidungen treffen, wird es auch flexibler an die Zyklen angepasst. Es ist, ja, who has the money?
Who has the money und auch die Awareness, das Bewusstsein, wenn du ansprichst, dass das vor allem weibliche Menschen dann sind. Ich mache hier gerade einmal meine Notizen auf, die ich bisher gar nicht verwendet habe. Aber weil wir gerade von dem Wandel sprechen, in Großbritannien gibt es auch eine Bewegung in der Film- und Fernsehbranche hin zu mehr Zyklusbewusstsein am Set. Und ich habe mal geguckt, was sind denn Maßnahmen, weil ich dachte, oh, Zyklusbewusstsein am Set klingt toll. Das hast du ja auch gerade schon beschrieben, dass du auch überhaupt die Offenheit spürst, in den Dialog gehen zu können. Ob es dann möglich ist, Budget, Zeit, klar, aber es ist ja auch schon schön zu wissen, ich darf das platzieren und meine KollegInnen hören mich und versuchen. Und auch geil, dass irgendwie mit KI das dann möglich ist. Jetzt habe ich nochmal geguckt, was noch möglich ist. Genau, die Drehreihenfolge an den Menstruationszyklus der Schauspielerin wird angepasst. Genauso wie bei intensiv körperlichen Szenen wie Stunts, Tanz und Nacktheit. Dann gibt es noch kostenlosen Zugang zu Menstruationsprodukten am Set. Ich finde, das ist ein Basic eigentlich. Das habe ich gelesen und dachte so, boah, also wenn das nicht Basic ist, weiß ich auch nicht weiter. Aber ist das ein Basic? Ist das oder ist?
Es hat auch was mit Hierarchien zu tun, weil beim Film ist ja immer die Frage, wie komme ich rein? Und viele beginnen in den Gewerken, die zum Beispiel die Base, also wenn man sich jetzt einen Zeltplatz vorstellt, die Base wäre das, wo eben die Toilette, die Küche, vielleicht auch sogar der Empfang ist. Das ist die Base beim Film. Und viele fangen da an und haben eigentlich das Ziel, selbst Filmregie zu machen oder Kameramann, Frau zu werden oder Schauspielerin zu werden. Das heißt, es ist am Ende eine Frage der Hierarchie. Und deswegen bin ich da auch oft vorsichtig, dann das zu kritisieren, weil ich eben weiß, dass es sein kann, dass wenn ich als Filmschauspielerin, die jetzt da im Hauptcast oder sagen wir jetzt mal Episodenhauptrolle besetzt ist, wenn ich da eine Äußerung mache, dann kann es halt sein, dass eine Person, die in meinem Alter ist, die diese Aspiration hat, auch dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin oder noch weiter. Und ich dann diese Kritik äußere, beispielsweise, wieso gibt es keine Hygieneprodukte am Set, dann kann das dazu führen, dass ich dieser Person ihren Weg nach vorne verbaue. Wegen meinem Anliegen.
Okay. Nächstes, was ich gelesen habe, war Rückzugsräume bei starken Beschwerden. Und dann noch, genau, was wir gerade schon meinen, eine offene Kommunikation über Zyklusbeschwerden. Und dann auch noch Thema körperliche Erschöpfung. Wie nimmst du selber deinen Körper in den verschiedenen Phasen wahr des Zykluses?
Ich habe ein verändertes Bauchgefühl. Also im Sinne von, ich treffe Entscheidungen schon oft sehr emotional. Und wenn ich, also je nachdem, in welchem Zykluspunkt ich dann bin, weiß ich, dass ich mehr oder weniger risikobereit bin. Und Risiko meine ich, ich bin ja von Risiken umgeben. Ich weiß immer nur in den nächsten 6 Monate, wie mein Leben aussieht. Das ist bei allen SchauspielerInnen so. Außer ich bin fest im Ensemble. Ich bin da glücklicherweise fest in 2 Ensemblen, in der Wapo Bodensee und im Ostfriesen-Krimi. Das heißt, ich habe da eh schon eine gewisse Lockerheit und starke Privilegien, was überhaupt meine Zukunftsplanung angeht. Aber ich merke einfach, dass ich entsprechend des Zyklus mehr oder weniger Bedürfnis habe nach Sicherheit.
Krass, das mit der Sicherheit, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und dann jetzt auch gerade nochmal so, wenn ich eine Unsicherheit in mir habe, dann verkrampfe ich auch. Das heißt, mein ganzer Körper, ich habe eine andere Körperhaltung. Denkst du, dass sowas dann auch, dass man das außen sieht? Kann ich ja als Zuschauerin auf dem Fernseher oder auf der Leinwand sehen, so, oh, die ist verkrampft oder?
Also dadurch, dass ich eine Kartoffel bin und in Deutschland meistens für deutsches Publikum drehe, glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre was anderes, wenn ich eine Schauspielerin mit Migrationshintergrund wäre oder also in Deutschland aufgewachsen oder wenn ich sogar eine ausländische Schauspielerin bin, die in Deutschland arbeitet, weil ich dann natürlich noch zusätzlich zum Beispiel das Thema habe von Mikrorassismen und so weiter. Das erlebe ich aber nicht. Das heißt, ich habe da eigentlich einen sehr überschaubaren Puffer, den ich aufrechterhalten kann. Selbst wenn ich innerlich verkrampft bin, ist ja, also in dem Sinne dann erstmal für mich als weiße privilegierte Frau Wayne. Also dann, deswegen bin ich ja Schauspielerin, weil ich es ja überspielen kann. Also ich spiele dann halt und oft haben die Figuren selbst ja auch Schmerzen. Also ich gebe das, was in meinem Körper an Energie da ist, dann in die Situation rein. Teilweise kriege ich dann sogar hin, dass ich dadurch das in mir verändern kann, also die Gestalt von dem, was ich gerade erlebe, verändern kann, weil ich es der Figur in ihrer Situation gebe. Aber das hängt damit zusammen, dass ich eben ohnehin eine sehr privilegierte Position habe.
Ja. Wenn du jetzt über deine privilegierte Situation sprichst, du nutzt dir auch dafür. Du hast vorhin schon gesagt, du wirst für Aktivistinnen, da muss ich gar nicht gendern, für Aktivistinnen gecastet, weil du eine bist. Wir haben schon ein paar Mal das Wort Green Actors Lounge gedroppt, aber gar nicht richtig beschrieben, was das ist. Magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was das ist und was damit deine Main Message, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, was du in die Welt tragen möchtest damit?
Green heißt grün. Actors, Schauspieler, SchauspielerInnen. Lounge, offener Raum. Es ist ein Vernetzungstreffen, wo Filmschaffende sich über ihre Gedanken rund um den Klimawandel, Klimaresilienz, die Herausforderungen, auch politische Herausforderungen, die uns betreffen, austauschen können. Und die Verantwortung der Filmindustrie dabei berücksichtigen. Das fängt an beim Thema Wasser am Set. Wie wird Wasser ausgeschenkt? Hat jede Person eine eigene Flasche? Verwenden wir Plastikbecher? Wie ist das Catering aufgestellt? Zu welchen Strom verwenden wir? Zu wie reisen unsere Gewerke an? Wann wird geflogen? Wann wird ein Zug genommen? Wann wird Auto gefahren? Welches Auto wird gefahren? Aber eben auch, und da ist mein Hauptanliegen, welche Geschichten erzählen wir und wie? Die Aktivistinnen, die wir haben, sind das die Protagonistinnen? Sind das die Antagonistinnen? Haben die Recht? Machen die Fehler? Wie bewerten wir die? Und auch natürlich, wie kommt Klimawandel vor? Als Kids released ist, waren wir in den Top 10 und direkt neben uns Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio mit diesem super lustigen, dystopischen Klimafilm, wo ein Komet auf die Welt trifft. Und da dachte ich, das ist so cool. Das ist so cool, dass ein Film, der so ein Problemthema wie den Klimawandel und diese ganzen dystopischen Möglichkeiten, die auf uns zukommen, von Hitzewellen, von Waldbränden, von Überschwemmungen, dass das so beliebt ist. Und das ist für mich die Kraft von Film, an der wir gemeinsam feilen können, diese gesamten Ängste aus der Amygdala in einer Form zusammenzugießen, dass Emotionen frei werden können, wenn wir das spielen, aber eben auch, wenn wir es anschauen. Und dass diese Kraft der gesamten Gesellschaft gehört. Jeder einzelnen Person hat das Recht, Film zu konsumieren, darin einzutauchen und die Träume, die sie selber haben, zu fühlen, selbst wenn sie nicht in der Realität sein können.
Und in der Green Actors Lounge sind aber auch Themen platziert, wie das, was wir heute besprochen haben, also Thema Zyklus, ja, nein?
Also ich habe einen Workshop gegeben zu Cinema Consciousness, wo ich gezeigt habe, wie ich zu den Filmen komme, zu meinem Filmschauspiel komme. Und da geht es darum, wie wir das, was wir in den Filmen sehen, übernehmen. Und zum Beispiel Lena Dunham hat mit Girls total viel für Frauen freigemacht zum Thema Body Shaming, Body Love natürlich auch. Wen liebe ich? Wie liebe ich? Wie viel liebe ich? Auch Sex Education hat das gemacht. Aber jetzt auch zum Beispiel die Neufassung von Mädchen, Mädchen, Hot Girl Summer, wird auch wieder ganz viel bewegen. Es ist, wenn wir etwas erzählen und eine Figur im Film etwas erlebt, wie zum Beispiel aus PMS-Gründen sagt sie das Date ab, dann haben wir schon den Befreiungsschlag, den wir brauchen. Und dadurch tritt es in der Green Actors Lounge auch auf, weil wir haben da die Streamer, wir haben die Rundfunke, die Produktionen, die dafür sorgen, dass diese Bilder entstehen. Und ganz wichtig, das Allerwichtigste eigentlich, ist immer die Montage. Wie sind die Bilder zusammengesetzt? Die Person läuft die Straße entlang, sieht jemanden, der den klassischen Schönheitsidealen entspricht und wird rot. Die Person läuft weiter, sieht jemanden, der nicht den klassischen Schönheitsidealen entspricht und es kommt ein Geräusch, also so ein negativ. Sowas. Das sind die Montagen, die ganz viel Power haben. Und wenn wir uns da als Filmschaffende austauschen, auch als SchauspielerInnen austauschen, dann passiert auch was.
Hast du gerade ein Gespräch noch im Kopf, wo du sagst, boah, das habe ich mit einer Kollegin geführt, mit einem Kollegen und das hat in mir auch nochmal total viel bewirkt, wie ich denke und was meine Vision ist?
Ja, da ging es um Film als Kunst. und da beizubehalten, dass es Kunst ist und dass wir auch eine Kunstfreiheit haben, über die Realität hinauszublicken und Utopien zu schaffen.
Ja.
Und ich selbst bin ja ein totaler Fan von Virtual Reality. Also, okay. Du hast vorhin vom Male Gaze gesprochen.
Ja.
Was eben ist, keine Ahnung, eine lange Einstellung, die eine total normschöne bis zum Beispiel untergewichtige Person zeigt, von Kopf bis Fuß, einmal durch und total sexy. Zu dem Female Gaze, der sich mehr darauf fokussieren würde, was diese Person gerade erlebt, was, in was ihre Sinne gefangen sind. Und Virtual Reality ist eben dann noch diese Möglichkeit, sich in dem Raum, der da erschaffen ist, auch noch zu bewegen. Nach oben und unten zu gucken, rechts und links, vielleicht sogar die eigenen Hände zu fühlen. Und nicht nur die Objekte zu sehen, die in dem Film passieren, sondern auch sich selbst darin mehr spiegeln zu können. Also das ist für mich ein Schlüssel zum Female Gaze. Aber ganz genau genommen kann es auch bedeuten, dass wir erstmal eine Reihe von Filmen machen, wo wir nur weiblich gelesene Personen, also nur menstruierende Personen haben, die Arbeitsprozesse erleben, weil dann doch der eigene Standpunkt ziemlich zentral ist in dem, wie ich arbeite, wie entscheide ich in der Krise. Wird der Drehtag abgesagt oder verschoben oder besetze ich einfach kurz neu? Also lauter so recht prickelnde Fragen, die Personen, die menstruieren, anders beantworten können als Personen, die das nicht tun.
Menstruierende Personen im Film, in Serien und Co. Sieht man die? Nein. Also und wenn, wird es vielleicht zum Thema gemacht und dann ist das das Thema der Serie, der Doku. Aber dass das einfach so eine Normalität ist, so ja, gibt es das? Vor allem nicht in den Teenie-Filmen, die ich vorhin vorgelesen habe. Ich glaube auf jeden Fall nicht. Mhm. Wäre ja aber geil, oder?
Also ein riesiges Vorbild für sagen wir jetzt zum Beispiel mal Sichtbarkeit von weiblich gelesenen Personen, aber auch von Transpersonen ist zum Beispiel der Film Juno, wo es auch ein deutsches Äquivalent gibt, Ella's Baby. Da geht es um eine Teenagerin, die schwanger wird. Und die Hauptszene, die Eröffnungsszene ist, sie läuft und läuft und läuft und trinkt einen O-Saft nach dem anderen, um herauszufinden, ob sie ihre Periode noch hat. Zu wissen, ob sie schwanger ist oder nicht. Das ist häufig der Punkt, an dem Menstruation ein Thema wird, ist dann Schwangerschaft. Was auch zeigt, wie viel mehr Komplexität wir noch erlangen können bei Frauenthemen. Wenn das Einzige ist, der einzige große Coming-of-Age-Moment einer Frau ist, bin ich schwanger oder nicht. Da fehlt noch was. Da kann noch alles mögliche andere passieren. Das kann rübergehen zu Frauen, die entscheiden, dass sie keine Kinder möchten. Davon sind noch wenige Protagonistinnen bisher erzählt. Es kann sein, Frauen, die sich für eine Adoption entscheiden, die sich entscheiden, ein Patenkind zu adoptieren oder andere familiären Konstellationen zu erzählen. Aber jetzt bei Juno oder bei Ella's Baby gibt es eben diese vermehrte Situation auf der Toilette. Also in einem total intimen Raum wird die Protagonistin erzählt und da kommt auf eine gewisse Weise dann auch Menstruation vor. Aber mehr im Sinne von, wenn sie nicht da ist.
Meine letzte Frage. Vielleicht denkst du jetzt, boah, jetzt wird's privat. Weil du gerade Juno, Schwangerschaft, du bist ja selber Mama. 2023 bist du Mama geworden. Das macht ja auch super viel mit unseren Hormonen. Nicht unseren, sondern in dem Moment mit deinen Hormonen. Nicht mit meinen hat das nichts zu tun, aber...
Naja. Ne?
Weiß, wissen wir nicht. Who knows? We're all connected, right? Aber was war das für dich für eine Veränderung? Was hast du da an dir wahrgenommen? Und zwar möchte ich die Positiven hören. Ich möchte richtig bestärkend rausgehen.
Absolut. Also, ich habe aktuell ein Casting in meinem Cast-Forward-Programm. Da wird eine Rolle gesucht, die ist Topmodel. Und ich bringe ja alles mit für Topmodel. Also alles mit. Außer Körpergröße. Aber ich bin durch meine Schwangerschaft 2 Zentimeter gewachsen.
Man wächst durch die Schwangerschaft?
Ja.
Wirklich?
Auch meine Füße sind größer geworden.
Ist das wissenschaftlich, ob du ist das deine Superpower, die du...
Das ist meine objektive Erfahrung.
Krass.
Also und ich sage meine objektive Erfahrung, weil oft Männer sagen, das ist meine objektive Sicht auf die Dinge.
It's your female gaze.
Sorry, it's subjective. Ja, aber nein, das ist, mein Körpergefühl hat sich verändert. Ich bin deutlich stärker insgesamt geworden, seitdem ich noch ein weiteres Leben begleiten darf. Und das Schöne ist, dass vor mir und vor uns jungen SchauspielerInnen, die Kinder haben, so viele Frauen dafür gekämpft haben, dass sie das machen können. So viele Frauen, die zwischen einer Filmkarriere und Familie entscheiden mussten. Dass ich auch schon mal jetzt stillend im Maskenbild saß und eine Kollegin, die wahrscheinlich eher 1980 ihre Karriere begonnen hat, zu weinen angefangen hat, weil sie das so ergreifend fand, dass es jetzt möglich ist und dass es möglich gemacht wird. Dass ich meinen Körper als Buddy mit zur Arbeit bringen darf, mit dem, was er eben ist.
Scheiße, ist das schön. Und damit gehen wir raus, weil das ist so ein schönes Ende. Vielen Dank, Sophie. Vielen Dank an alle, die zuhören. Wenn ihr sehen wollt, was Sophie macht, sie macht vieles. Instagram kann ich auf jeden Fall allen erzählen. Sophie Eifertinger, Sophie mit F. Eifer wie der Eifer, Tinger wie Tinger. Wow.
Oder auch auf Englisch Alpha Tiger.
The Alpha Tiger has spoken. Nee. Ihr könnt auch mir folgen. Ich heiße dort I am Tabea Sophia. Und natürlich könnt ihr diesen nicht könnt, ihr sollt, ihr müsst, ihr wollt. Ich weiß es ganz genau. Ihr möchtet sehr gerne diesen Podcast folgen, abonnieren und eine Bewertung da lassen und nächstes Mal wieder reinhören. Bis dann.
Bis gleich.
Ciao.